Next Steps, frei werden, das ist unser Thema heute und herzlich grüße ich euch und wünsche euch zu Beginn gleich mal ganz im Sinne des Themas Freiheit, nämlich einen freien, klaren Kopf und ein freies, unbeschwertes Herz, ja, damit wir uns ganz fromm und frei dem Thema widmen können und gut ins Gespräch kommen. Next Steps und heute das Thema frei werden. Zunächst noch mal ein paar Worte zur Themenreihe an sich, Next Steps. Wir haben das ja schon gehört und eben gerade gesehen. Es geht in dieser Themenreihe um die nächsten Schritte auf unserem Lebensweg, über die kleinen und großen Schritte. Bei uns sieht das bestimmt sehr, sehr unterschiedlich aus, was für uns so die nächsten Schritte sind. Aber eine Sache, die haben wir gemeinsam. Das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir uns orientieren wollen auf unserem Weg. Und die wir hier sind, wir wollen uns orientieren an Gott. Wir wünschen uns alle sehr, dass wir Gott wahrnehmen und erfahren auf unserem Weg und uns so und dadurch orientieren können auf unserem Weg durchs Leben, der bekanntlich nicht immer ganz einfach ist. Next Steps, nächste Schritte auf einem Weg zu Gott hin. Next Steps, nächste Schritte auf einem Weg mit Gott an der Seite. Ja, und heute das Thema frei werden. Freiheit ist ja ein großes Wort und insofern ist es aber sehr, sehr treffend für das, was wir heute besprechen wollen, weil es nämlich um einen ebenso großen und ebenso gewichtigen Schritt gehen soll heute auf dem Weg hin zu Gott. Und dieser Schritt, über den wir nachdenken und sprechen wollen, besteht darin, dass man sich taufen lässt. Über diesen Schritt werden wir sprechen und nachdenken, dass man sich taufen lässt. Ich habe mal zu Hause ein bisschen rumgekramt und das hier gefunden und mitgebracht. Das ist meine sogenannte Taufkarte. Ja, hier vorne also Kreuz, Alpha und Omega, Wasser, Symbole, die auf die Taufe und auf Christus hinweisen. Und wenn ich es aufklappe, dann steht hier links so ein Taufspruch, den man für mich ausgesucht hat und mir mit auf den Weg geben wollte. Ja, und auf der rechten Seite steht dann Alexander Löwen, geboren am 6. April. Das sage ich jetzt nicht, damit ihr nicht rechnet, sondern weiterhin zuhört. Also Alexander Löwen, geboren in Berlin, wurde auf das persönliche Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus getauft, am 12. Oktober 1991 in der Gemeinde zu Berlin-Lichterfelde. 12. Oktober 91, das ist auf den Tag genau 26 Jahre und einen Monat her. Für mich ist das gar kein Next Step, sondern das ist ein Schritt, den bin ich schon gegangen, vor 26 Jahren. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, dann entdecke ich Personen, die sind diesen Schritt auch schon gegangen. Manche vielleicht erst kürzlich, aber einige sicherlich auch vor noch längerer Zeit als vor 26 Jahren. Also ist es doch durchaus angebracht zu fragen, ja, was hat man denn heute noch von der eigenen Taufe, vor dem Schritt, den man schon gegangen ist, nach so vielen Jahren? Bloß so ein Kärtchen? Nein, ich sagte es, die Taufe ist ein großer, ein einmaliger Schritt, wesentlich. Und man hat damit nachhaltig und dauerhaft einen neuen Weg beschritten. Und auf diesem Weg ist und bleibt man. Von dem kommt man nicht mehr runter. Aber manchmal ist ja der Weg, um im Bild zu bleiben, auf der Wanderung vernebelt. Der Blick nach vorne ist getrübt, der Blick nach hinten ist getrübt. Und mir geht es heute, für diejenigen von uns, für die das schon ein gegangener Schritt ist, geht es heute darum, dass sich dieser Nebel, der möglicherweise gerade herrscht, wieder ein bisschen lichtet. Dass wir uns wieder orientieren können auf unserem Weg. Und eben auch und gerade orientieren können an unserer eigenen Taufe, obwohl sie vielleicht in der Ferne kaum noch zu erkennen ist. Orientierung für den nächsten Schritt anhand der eigenen Taufe. Ja, einige von uns, die werden so ein Kärtchen aber noch nicht haben oder sowas Ähnliches. Für einige von uns wäre eine Taufe in der Tat ein nächster Schritt. Und von daher ist es auch mein Ziel, heute Vormittag sehr einladend über Taufe zu sprechen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du durch diese Predigt, ja, wie soll ich sagen, ein Schrittchen näher rankommst an den Schritt, dich taufen zu lassen. Die Predigt soll eine herzliche Einladung an dich sein, dich taufen zu lassen. Ja, zum Thema. Taufen, das ist im Neuen Testament ein Fachbegriff. Und damit ist eigentlich immer das gemeint, worüber wir heute sprechen wollen, ein Fachbegriff. Taufen heißt taufen. Ja. Das griechische Wort im Neuen Testament für taufen, das kommt aber auch außerhalb des Neuen Testamentes vor und auch vor der Zeit des Neuen Testamentes vor und wird dort auch in der griechischen Literatur verwendet und da im Sinne von eintauchen oder untertauchen. So sind zum Beispiel Stoffe oder Kleider getauft, in Anführungsstrichen. Ja, sie sind eingetaucht worden, sie sind untergetaucht worden in Farbe und somit gefärbt. Also getaufte Stoffe sind gefärbte Stoffe. Auch Schiffe sind wieder in Anführungszeichen getauft, aber damit ist nicht gemeint, dass da also eine Flasche Champagner am Schiffsrumpf zerschellt ist. Nein, Schiffe sind getauft, wenn sie versenkt worden sind. Ja, insofern wird deutlich, taufen, das heißt eintauchen, untertauchen. Ja, im Neuen Testament wird ja eigentlich vom Taufen immer sehr kurz und knapp berichtet. Ja, da steht dann meistens nur, und sie ließen sich taufen, Punkt. Es gibt nur zwei Taufen, die uns etwas ausführlicher erzählt sind. Das ist zum einen die Taufe von Jesus selbst und das ist die Taufe von einem Kämmerer, von dem Kämmerer aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Und wenn man sich diese beiden Berichte anschaut, merkt man, dass das untergetaucht wurde. Ja, es heißt dann nämlich bei beiden Berichten, dass sie dann wieder aus dem Wasser steigen. Ja, also Täufer und Täufling steigen ins Wasser, der Täufer taucht den Täufling unter, richtet ihn wieder auf und beide steigen dann wieder aus dem Wasser. Taufen, das ist also nicht nur von der Wortbedeutung her ein Untertauchen, sondern das war und ist auch ganz praktisch so. Und das Taufen, Untertauchen ist, das ist ganz wesentlich. Heute findet hier keine Taufe statt, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns das zumindest mal vor unser inneres Auge rufen, wie das aussieht, wenn einer getauft wird. Wir begeben uns also in die Zuschauerrolle. Ja, wir stellen uns also vor, hier würde so ein Taufbecken, ein Becken stehen und Täufer und Täufling, die würden dann also da reinklettern, da drin stehen. Dann werden noch so ein paar Worte gewechselt. Und dann taucht also der Täufer den Täufling wirklich unter und er richtet ihn dann wieder auf. Ein Mensch ist getauft worden. Und wir, die wir da so zuschauen, wir freuen uns, wir lächeln, wir klatschen. Und denjenigen, denen das besonders nahe geht, die weinen vielleicht sogar. Ja, dann wird noch ein Gebet gesprochen und dann steigen die beiden da wieder aus dem Becken raus. Ein Mensch ist getauft worden, er ist untergetaucht worden und er ist aufgerichtet worden. Also was haben wir da gerade eben sozusagen gesehen? An was erinnert uns das, was wir da gesehen haben? Was wird durch die Taufe angezeigt, symbolisiert? Ja, wir haben gesehen, wie sich ein Mensch untertauchen lässt, ins Wasser legen lässt. Dorthin, wo ein Mensch nicht atmen kann, dorthin, wo ein Mensch nicht leben kann. Wir haben gesehen, wie ein Mensch sein Leben in die Hände eines anderen gibt. Wie ein Mensch sein Leben gibt. Und er tut dies freilich, weil er ganz gewiss ist, der andere, der lässt ihn nicht fallen. Weil er gewiss ist, der andere wird ihn wieder aus dem Wasser aufrichten. Wieder aufrichten an die Luft. Dorthin, wo ein Mensch atmen und leben kann. Kurz gesagt, wir haben gesehen, wie ein Mensch sein Leben gibt, stirbt, symbolisch freilich, und ins Grab gelegt wird. Und wir haben gesehen, wie ein Mensch nicht im Grab bleibt, sondern aufgerichtet wird ins Leben. Wir haben symbolhaft, zeichenhaft gesehen, ein Sterben und Auferstehen. Ja, woran denken wir jetzt? Oder besser gefragt, an wen denken wir jetzt? Ja, uns fällt der ein, der das nicht nur zeichenhaft, symbolisch hat mit sich geschehen lassen, sondern der das wirklich in echt hat mit sich geschehen lassen. Jesus gibt sein Leben. Er gibt es in die Hände seiner Mitmenschen, gibt es in die Hände von denen, die ihn hassen. Jesus gibt sein Leben, er lässt sich foltern und hinrichten. Jesus gibt sein Leben, gibt es auf, er stirbt und lässt sich ins Grab legen. Jesus gibt sein Leben, gibt es wirklich und in echt, vor allem in Gottes Hand. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er gibt sein Leben Gott, er vertraut sein Leben Gott an, weil er gewiss ist, Gott wird mich nicht fallen lassen. Gott wird mich aufrichten ins Leben. Gott wird mich auferwecken von den Toten. Gott wird mich auferstehen lassen zu einem neuen Leben. Und Jesus wird von Gott aufgerichtet, wirklich und in echt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und das alles, das zeigt uns jede Taufe. Warum hat Jesus das gemacht? Jesus selbst sagt einmal, warum er das gemacht hat. Und ich lese euch mal vor, Johannes Evangelium Kapitel 15 ab Vers 13. Oder eigentlich nur Vers 13. Nee, 14 auch. Also Johannes 15, 13, 14. Jesus sagt uns, man kann seine Liebe nicht besser beweisen, als wenn man für seine Freunde stirbt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr die Sachen tut, die ich euch gesagt habe. Ich finde das großartig ausgedrückt hier in der Volksbibel. Jesus sagt, man kann seine Liebe nicht besser beweisen, als wenn man für seine Freunde stirbt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr die Sachen tut, die ich euch gesagt habe. Jesus hat sein Leben gegeben, hat sich foltern und hinrichten lassen. Er stirbt, weil er uns, die er seine Freunde nennt, weil er uns beweisen will, dass er uns liebt. In meinen Ohren klingt das fast so, als ob er sagen will, ja, was soll ich denn noch machen? Ich will euch so sehr zeigen, so gerne zeigen. Ja, ich will euch beweisen, dass ich euch liebe. Wie soll ich das denn machen? Besser kann ich es nicht machen, als dass ich für euch, meine Freunde, sterbe. Ja, muss Gott seine Liebe beweisen? Ja, das muss er. Ja, das muss er. Dass Gott uns, seine Freunde, liebt, dass Gott jeden Einzelnen der 7,5 Milliarden Menschen liebt, dass Gott liebt, ist nämlich kaum zu glauben. Im Gegenteil, das ist geradezu lächerlich. Das ist doch die klassische Karikatur von Gott. G-O-T-T, guter Opa, total taub. Das scheint die einzige Vorstellung von Gott zu sein, die Sinn macht. Ja, wenn Gott gut ist, wenn Gott liebt, dann muss er aber gleichzeitig total taub sein. Denn wäre er nicht total taub, würde er mitbekommen, was geschieht. Würde er mitbekommen, was passiert. Ja, dann müsste er doch mit aller Macht in Erscheinung treten. Und er müsste dem Elend und dem Leid ein Ende bereiten, wenn er uns denn liebt. Aber das tut er ja nicht. Es scheint also nur zwei Lösungen zu geben. Entweder Gott ist total taub, ja, dann kann man ihm auch zugestehen, dass er liebt. Oder Gott ist nicht total taub, aber dann liebt er uns scheinbar auch nicht wirklich. Wisst ihr, was ich total interessant finde? Es gab mal eine Zeit, da war alles gut. Im wahrsten Sinne des Wortes paradiesisch. Das Paradies. Eine makellose, unzerstörte Natur, kein Ozonloch, kein Bienensterben, kein Klimawandel, keine Überbevölkerung, das Paradies. Keine Armut, kein Hunger, keine Krankheit, kein Tod, unvorstellbar. Kein Krieg, die Menschen in Liebe vereint, im besten Sinne des Wortes schamlos, nackt und offen voreinander, Verständnis, Vertrauen, Liebe, das Paradies. Und hier sollte es doch eigentlich nicht das geringste Problem geben, an einen Gott zu glauben, der liebt. Und doch ist bekanntlich der Zweifel gesät worden und er ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Sollte Gott gesagt haben, ist Gott wirklich das, was er von sich behauptet? Ist er der, von dem er sagt, dass er es ist? Liebt er euch wirklich so ganz und gar? Oder gibt es da nicht vielleicht doch so die kleine oder andere Einschränkung? Wäre doch möglich, dass euch Gott etwas vorenthält. Der Zweifel daran, dass Gott liebt, der ist so alt wie die Menschheit. Zweifeln ist menschlich und das von Anfang an, selbst im Paradies. Zweifelst du daran, dass Gott ein liebender Gott ist? Zweifelst du daran, dass er dich liebt, so ganz und gar? Ja, willkommen im Club. Willkommen im Club der Menschen, dass du zweifelst, das ist sowas von normal. Eine Taufe symbolisiert uns ein Sterben und ein Auferstehen. Sie vergegenwärtigt uns Jesus, der sein Leben gibt und wieder ins Leben auferweckt wird. Und Jesus sagt, man kann seine Liebe nicht besser beweisen, als wenn man für seine Freunde stirbt. Und ihr seid meine Freunde. In meinen Ohren klingt dieser Satz von Jesus so, als ob er sagen will, was soll ich denn machen? Ich will euch so sehr zeigen, dass ich euch liebe. Wie soll ich das machen? Besser kann ich es nicht machen, als dass ich für euch, meine Freunde, sterbe. Und damit ist Jesus den Schritt gegangen, den einzig wahren Schritt, den einzig wesentlichen Schritt, den alles entscheidenden Schritt hin zu dir. Und jetzt steht er vor dir, unmittelbar vor dir. Was ist jetzt dein Next Step? Was ist dein nächster Schritt? Sind wir ehrlich, naheliegend wäre doch eher so ein Schritt zurück. So nach dem Motto, Moment mal, Jesus, komm mir mal nicht so nah. Manchmal weiß ich nämlich gar nicht so genau, was ich von dir halten soll. Manchmal kommst du mir wirklich vor wie G.O.T.T., guter Opa, total taub. Mir fällt es schwer, darauf zu vertrauen, dass du ein liebender Gott bist. Sind wir nochmal ehrlich, die Existenz Gottes ist nicht bewiesen und das Problem, dass es Übel und Leid in der Welt gibt, ist nicht gelöst. Und ich will mal so frei sein zu behaupten, dass es auch niemandem mehr gelingen wird. Ja, mir nicht, dir nicht. Gottes Existenz zu beweisen oder zu erklären, warum Gott die schrecklichsten und unsagbarsten Dinge geschehen lässt. Aber trotzdem, Jesus ist den alles entscheidenden Schritt zu dir hingegangen. Und jetzt steht er unmittelbar vor dir und sagt dir nochmal, ich kann nicht mehr tun, als für dich sterben. Und ich tue das, weil ich dich liebe. Und das will ich dir damit sagen, ganz unmissverständlich. Und was ist jetzt dein Next Step? Wie gesagt, Möglichkeit 1, und es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du gehst einen Schritt zurück und bleibst auf Distanz. So nach dem Motto, ja, mal abwarten. Vielleicht kann ich mir das doch noch irgendwie so zurechtlegen, sodass das dann für mich so alles so ganz passend ist. Vielleicht kann ich mir da noch so ein paar Rosinen rauspicken, aber da vielleicht auch. Und ein Gottesbild finden und eine Religion, die einfach gut für mich ist. Mal sehen, mal schauen. Vielleicht ist das ja eines Tages doch noch überzeugend für mich. Naja, bei allem Respekt, diese Möglichkeit 1, die finde ich feige und nicht konsequent. Möglichkeit 2 wäre da schon konsequenter. Möglichkeit 2 ist, du entscheidest dich, es gibt keinen Gott und ich genieße mein Leben. Das wäre konsequent, aber das wäre auch sehr bedauerlich, denn es ist die falsche Entscheidung. Bleibt also noch Möglichkeit 3. Du lässt es drauf ankommen. Aber das ist ziemlich flapsig gesagt, du lässt es drauf ankommen. Du verlässt dich drauf. Das ist Möglichkeit 3. Du verlässt dich drauf. Du verlässt dich drauf, dass Jesus dich wirklich und in echt und ganz und gar liebt. Schließlich hat er es ja bewiesen, wirklich und in echt, dass er dich liebt. Du verlässt dich drauf, du vertraust drauf, du glaubst dran. Und das ist es, was es heißt, an Jesus zu glauben, sich ihm anzuvertrauen, darauf zu vertrauen, dass er dich liebt. Das ist der nächste Schritt. Jesus steht unmittelbar vor dir, hat den alles entscheidenden Schritt auf dich hinzugetan, steht da mit offenen Armen. Und der nächste Schritt ist, dass du ihn auch in die Arme schließt. Und das tut man am besten, indem man sich taufen lässt. Denn wenn man sich taufen lässt, dann drückt man damit ja genau aus, dass man sich wirklich verlässt auf den, der uns liebt. Man zeigt damit, dass man sich ganz und gar dem überlässt, der uns liebt. Man lässt sich fallen in den liebevoll ausgebreiteten Arm Gottes. Man lässt sich fallen ins Wasser, weil man darauf vertraut, Gott richtet mich auf ins Leben, weil er mich liebt. Man verlässt sich drauf. Man verlässt sich im eigentlichen Sinn des Wortes. Man verlässt sich, lässt sich selbst sozusagen im Wasser zurück. Man verlässt sich, man lässt den Zweifler zurück. Man verlässt sich, den Misstrauischen, der nicht vertraut. Man verlässt sich den Ungläubigen, den, der sich nicht anvertraut, den verlässt man. Man lässt den Zweifler zurück, man lässt den Misstrauischen zurück, man lässt den Ungläubigen zurück. Und man wird aufgerichtet als Geliebter, als Geliebte. Man wird aufgerichtet als ein Mensch, der sich darauf verlässt, dass er geliebt wird. Man wird aufgerichtet als ein Mensch, der gewiss ist, Jesus liebt mich ohne Wenn und Aber. Das ist die Taufe. Und sie ist der wesentliche Schritt. Eigentlich nicht wirklich ein Schritt, mehr so ein, wie ich sagte, fallen lassen in die Arme von Jesus. Und doch andererseits ein großer Schritt, weil dieses sich verlassen, dieses Vertrauen, das ist durch nichts abgesichert, das ist durch nichts garantiert. Vertrauen ist und bleibt Vertrauen. Und damit will ich nochmal diejenigen von euch ansprechen, die zu Hause irgendwo so ein Kärtchen haben. Auf dem Weg, den du seit deiner Taufe gegangen bist, wirst du erfahren haben, ich bin zwar getauft, ich habe den Misstrauischen, ich habe den Zweifler im Wasser, im Grab gelassen. Ich habe mich Gott anvertraut. Aber das muss ich auch jeden Tag wieder neu. Es gibt Tage, das sind die guten Tage, da ist das irgendwie kein Problem. Und es gibt die bösen Tage, wo ich mich frage, ja, wo ist der mich liebende Gott? Wo ist er? Ich spüre nicht, dass er mich liebt. Ich erfahre das nicht. Ich fühle das nicht. Der Nebel ist so dicht, dass ich nicht mehr sehen kann, dass Jesus an meiner Seite steht. Jetzt gib dir deine eigene Taufe Orientierung, weil sie nämlich etwas Objektives ist. Deine Gemeinde, deine Schwestern und Brüder, die mit dir zusammen auf dem Weg sind, die dich getauft haben, die haben dir das in dem Moment, ja, von außen dir zugesagt und bestätigt, dass Jesus dich liebt. Es ist nicht bloß eine fixe Idee gewesen und es ist nicht bloß ein komisches Gefühl gewesen. Nein, du hast dich drauf verlassen. Du bist ins Wasser gelegt worden und du bist aufgerichtet worden. Es ist geschehen. Da ist etwas geschehen und es bleibt geschehen. Und das überdauert, ja, es beseitigt nicht, aber es überdauert jeden Zweifel, jedes Misstrauen, jede Angst. Mit deiner Taufe hast du sozusagen Brief und Siegel erhalten, ja, auch symbolisch durch diese Karte. Aber vor allen Dingen durch das Geschehen hast du Brief und Siegel dafür erhalten, dass Gott dich liebt. Und die Gemeinschaft, die dich getauft hat, die hat dir das mit auf den Weg gegeben. Unverbrüchlich hat sie dir das zugesagt. Ich sagte es. Es gibt zwei Taufen im Neuen Testament, die etwas ausführlicher berichtet werden. Die Taufe von Jesus ist die eine. Was geschieht bei der Taufe von Jesus? Markus 1, Vers 11. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Das ist es, was Gott bei jeder Taufe gesagt hat und bei jeder Taufe sagen wird. Und das ist das, was Gott bei deiner Taufe gesagt hat. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du gefällst Gott so unendlich gut. Du bist so unschätzbar wert für ihn. Gott hat dich wirklich und in echt richtig liebt. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, erst recht, wenn dein eigener Selbstwert minimal ist. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Erst recht, wenn du so um Liebe und Anerkennung kämpfst. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Erst recht dann, wenn du dich selbst nicht ausstehen kannst. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und erst recht, wenn du weder das neue Leben mit Gott noch das Leben an sich als Geschenk empfindest. Gott sagt, du bist und bleibst mein geliebtes Kind und du gefällst mir wohl, du gefällst mir so unendlich gut. Das ist die einzige Todsünde, wenn man sich nicht auf Gott verlässt, der uns liebt. Wenn man nicht daran glaubt, dass Gott uns liebt. Aber mein Misstrauen und mein Unglaube, die habe ich zurückgelassen, damals im Wasser. Und nicht nur im Wasser, sie sind beide begraben. Meine Sünd im Grabe liegt, keine Schuld ist mehr zu finden. Die Schuld des Unglaubens und des Misstrauens. Bei der anderen Taufe, von der uns berichtet ist, bei der Taufe von dem Kämmerer aus Äthiopien, da heißt es dann am Schluss, und er zog seinen Weg mit Freuden. Er zog seinen Weg mit Freuden. Und ich glaube, er hat das getan, weil er Gottes Liebe erfahren hat und gespürt hat. Ich sagte es schon, der Weg durchs Leben, der ist bei weitem nicht immer ganz einfach. Und nicht immer zieht man seinen Weg mit Freuden. Und dennoch ist der Weg zu Gott hin, der Weg mit Gott an der Seite, ein Weg, den man mit Freuden ziehen kann, weil man sich immer wieder gegenseitig sagen kann, weil man sich immer wieder vergegenwärtigen kann, weil man es immer wieder bei einer Taufe sieht, dass Gott ein liebender Gott ist und nicht nur so ganz abstrakt, sondern dass er mich liebt ganz und gar, dass er dich liebt ganz und gar. Er zog seinen Weg mit Freuden auf jedem nächsten Schritt. Wenn du Jesus vertraust, immer wieder neu, so vertraust, ohne Absicherung, ohne Garantie, dich darauf einlässt, ihm vertraust, dann wird er an deiner Seite sein und bleiben, so wie er immer ist, immer treu und immer verlässlich. Und immer hat er dich lieb. So wünsche ich dir auf deinem nächsten Schritt diese unglaubliche Erfahrung und wunderbare Erfahrung, dass Jesus da ist, dass er dich begleitet und dass er dich liebt. Auf jedem deiner nächsten Schritte. Amen.